Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Eins meiner Lieblingszitate von Game of Thrones, also von Tyrion Lannister, ist ja: Vergiss nie, was du bist, der Rest der Welt tut es auch nicht. Trage es wie eine Rüstung, dann kann es nie dazu benutzt werden, dich zu verletzen. Ja, und das ist so ein bisschen mein Motto geworden, beziehungsweise so ein Leitsatz, der für mich mental und so Mindset-mäßig einfach unglaublich viel ausmacht. Denn es fasst einfach das, was man als neurodivergenter Mensch in unserer neurotypischen beziehungsweise neuronormativen Gesellschaft durchmacht. Ne? Also es gibt ja auch in der Autismus-Community dieses Syndrom oder diese Bezeichnung Wrong Planet-Syndrom, was einfach dafür steht, dass autistische Menschen sich nie so richtig zugehörig fühlen, beziehungsweise sich einfach wie ein Alien auf einem fremden Planeten fühlen, weil, ich habe das schon mal gesagt, man fühlt sich irgendwie, als wäre eine gläserne Wand zwischen einem selbst und zum Beispiel einer sozialen Gruppe, und es ist unglaublich schwierig, da andere, ja, wie ich immer sage, Gehirnzwillinge zu finden, denn, wenn wir uns mal das so überlegen, heutzutage geht man von ungefähr 2% autistischen Menschen in der Weltbevölkerung aus, genauso wie bei Hochbegabung, da sind es auch so um die 2%, und ich hatte mir jetzt so die letzten Tage mal so überlegen, okay, wenn man jetzt von 2% ausgeht und das jetzt mal runterbrechen möchte. Weil beispielsweise wie in der Schule, ne, hätten wir jetzt in der Schule 100 Kinder und von diesen 100 Kindern sind 2% neurodivergent, also sei es jetzt ADHS neurodivergent oder autistisch, dann sind das halt nur 2 Kinder. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese 2 Kinder erstens mal in derselben Klasse sind, ja, oder geschweige denn in derselben Stufe, ja, ist schon, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, sage ich mal. Ja? Naja, jedenfalls habe ich vor ein paar Tagen eine private Nachricht von einem Follower bekommen und der sagte so zu mir, dass er das unglaublich hilfreich und auch heilend findet, wenn er so die ganzen Beschreibungen bzw. Erfahrungsberichte und halt Geschichten aus meinem Leben so hört oder liest, weil er da sich das erste Mal in seinem Leben gesehen fühlt. Und so geht es halt sehr, sehr vielen Menschen in meiner Community bzw. generell in der neurodivergenten Bubble, dass man, und dann gibt es mal einen kleinen Spoiler für dann auch die nächste Folge, denn da geht es um das Thema die richtigen Worte finden. Denn, wie gesagt, ich wusste nicht, wer ich bin, was ich bin. Und erst, dass ich bestimmte Begriffe habe, die mein Erleben richtig konkret und präzise beschreiben, war einfach unglaublich heilsam, dass ich dadurch einfach ein viel größeres Selbstbewusstsein gefunden habe, dass ich mir dachte, so, ich bilde mir das nicht ein. Das ist ein reales Ding. Es hat neurobiologische Hintergründe. Und ich bin einfach nicht der Freak oder das Alien, sondern es gibt auch andere wie mich. Und für die heutige Folge habe ich mir einfach mal 5 Fragen notiert, die ich peu à peu beantworte. Und die erste ist: Gab es einen Moment in deiner Kindheit oder Jugend, in dem du zum ersten Mal gedacht hast, mit mir stimmt etwas nicht? Naja, also ich glaube, das hat ja auch schon im Kindergarten angefangen, wie ich das ja auch schon mehrmals gesagt hatte. Denn da habe ich schon gemerkt, ja, irgendwie bin ich anders als die anderen Kinder. Und ich bin denen zu nervig oder zu anstrengend oder die können mich irgendwie nicht leiden aus verschiedenen Gründen, die ich natürlich als Kind damals noch nicht fassen konnte. Da ging es entweder darum, dass die das nicht so cool fanden, wenn ich zum Beispiel denen erklären wollte, wie man richtig mit Messer und Gabel isst. Denn ich hatte auch, weiß ich nicht, ob es in der Kindheit mal so eine Phase gab, da hatte ich irgendwie so eine Hyperfixation auf Knigge oder generell halt auf Regeln und so. Na, also autistische Menschen, wir lieben ja auch Regeln oder halt auch Routinen und so weiter, ne, wie das halt auch in den diagnostischen Kriterien auch immer beschrieben wird. Denn Regeln geben uns Halt. Und in dieser, ich sage jetzt mal, sehr chaotischen Welt für uns geben Regeln einfach einen ordentlichen Anker. Denn im Zwischenmenschlichen gibt es das zum Beispiel ganz oft nicht. Beziehungsweise da gibt es halt so zwischenmenschliche Regeln, die wir einfach nicht nachvollziehen können. Und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausschweifen, denn was ganz, ganz viele, vor allem autistische, aber auch ADHS-neurodivergente Menschen haben, beziehungsweise diese Erfahrung, ist, dass bestimmte Regeln für bestimmte Menschen gelten, aber nicht für uns. Denn wenn die zum Beispiel irgendetwas machen oder nicht machen, dann ist das komplett in Ordnung. Aber irgendwas gibt es immer bei uns oder an uns, dass es ein absoluter Affront für die soziale Gruppe ist, in der wir uns gerade befinden, dass wir dafür beschämt werden, extrem kritisiert oder im schlimmsten Fall halt auch ausgeschlossen. Und wir sind dann halt immer am Ende, bleiben zurück und denken uns, was ist denn hier gerade passiert? Das hat doch aus der sozialen Gruppe Person XYZ letztens auch gemacht. Warum ist es da alles total fein? Das war komplett okay. Alle haben das akzeptiert, toleriert, haben das vergessen und jetzt mache ich das und es ist ein absolutes Drama und das lässt uns natürlich auch in gewisser Weise traumatisiert zurück. Ich hatte das ja auch schon in den vorherigen Folgen zum Thema oder beim Thema Trauma so ein bisschen angesagt. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich gar nicht. Autistische Menschen werden ja viel schneller und leichter traumatisiert als neurotypische Menschen und bestimmte soziale Situationen, die wir einfach nicht verstehen oder die aufgrund unseres anderen Neurotyps einfach passieren, lassen uns dann traumatisiert zurück. Und ganz oft wissen wir ja gar nicht, was dieses Trauma eigentlich war. Und wir können das auch gar nicht benennen. Es zeigt sich dann bloß am Ende, beziehungsweise im Erwachsenenalter halt so, dass wir bestimmte Stressreaktionen zeigen. Es gibt ja diese, also Fight, Flight, Freeze. Das sind die, ich weiß gar nicht, wann die entwickelt wurden, also auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und was relativ neu ist, ist ja die Fawn-Stressreaktion. Also nochmal von Anfang an, dieses Fight, Flight, Freeze ist dieser Kampf- oder Fluchtreflex, den zum Beispiel halt auch Tiere haben oder halt dieses Totstellen. Das ist dann zum Beispiel bei Menschen so, dass sie ja einfach nicht mehr reagieren können, dass man beispielsweise auch bei Autismus, wenn man extrem überladen ist, also diesen Overload hat, sei es jetzt sensorisch, sei es jetzt durch Anforderungen, sei es jetzt aber auch emotional, dass man halt einfach so runterfährt und dann ist es diese ja auch Freeze-Reaktion und ansonsten, wie gesagt, bei Tieren oder bei Menschen, entweder man flüchtet, das heißt, man verlässt halt den Raum oder man flüchtet sich halt auch in, ja, bestimmte Sachen, sei es jetzt in Tätigkeiten, in Bücher, in Videospiele, in Serien, Filme etc. Also, dass man sich da mental ausklingt und flüchtet, um nicht sich mit bestimmten Situationen oder dem Alltag oder der Umwelt zu beschäftigen. Und Fight ist ja dieser Kampfreflex, dass man entweder verbal in den Angriffsmodus geht oder natürlich auch im schlimmsten Fall gewalttätig wird und so. So, und dann gibt es noch die Fawn-Response. Also Fawn heißt eigentlich Rehkitz, steht aber eher dafür, beziehungsweise heißt es auch, ich glaube, sich einschleimen. Und das ist diese People-Pleaser-Reaktion. Also, dass man jedem gefällig ist, dass man zu allem Ja und Amen sagt, dass man die eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Aber zurück zum Thema. Es ging ja um den Kindergarten. Also, wie gesagt, die Kinder haben dann sehr gestresst und genervt auf mich reagiert. Und ich habe das halt ganz oft nicht verstanden. Und das habe ich auch schon in der Community mitbekommen, dass das eine Erfahrung ist, die sehr, sehr viele teilen. Und das war für mich einfach der, also das hatte Ausmaße. Ich war echt absolut schockiert. Und zwar ist es bei autistischen Kindern so, dadurch, dass wir ja halt so anders sind, aber vielleicht eventuell durch eine hohe Intelligenz, die das viel das kompensiert, einfach dann im Kindergartenalter oder im Kindesalter nicht sofort erkannt werden. Neurotypische Kinder erkennen das aber. Die erkennen, dass wir komisch sind. Die erkennen, dass wir anders sind. Und weil man aber dann trotzdem irgendwie vielleicht so sozialisiert wird, so hey, lass die anderen mitspielen und so weiter, gibt es eine Möglichkeit, wie das diese neurotypischen Kinder dann machen. Und wie gesagt, diese Erfahrung teilen sehr viele aus meiner Community. Ich hatte die selber und das ist einfach so ein Puzzlestück für mich jetzt im Erwachsenenalter, was, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es macht mich auch richtig traurig. Und zwar, die Kinder haben mich mitspielen lassen, indem ich halt der Hund sein durfte oder die Katze. Also wenn man zum Beispiel früher dann so Mutter, Vater, Kind gespielt hat, dann durfte ich, wie gesagt, das Tier, das Haustier spielen. Ich durfte sozusagen nicht sprechen, ich durfte nicht mit den anderen groß interagieren. Ich musste auf allen Vieren bin dann halt, um überhaupt Teil der Gruppe oder des Spiels zu sein, war ich dann halt das Haustier und konnte dann halt mich einfach nur äußern durch, wie gesagt, miauen oder bellen oder so. Und ich war einfach froh, dass ich überhaupt Teil sein konnte. Aber jetzt mit diesem Wissen, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass sehr, sehr viele autistische oder vielleicht auch ADHS-neurodivergente Menschen und halt meine Gehirnzwillinge genau dieselbe Erfahrung gemacht haben, macht mich einfach unglaublich traurig und betroffen. Und es ist halt auch so ein bisschen traumatisch zu erkennen, ja, die Kinder damals, die konnten mich absolut überhaupt nicht ausstehen. Ihnen wurde aber suggeriert bzw. gesagt, so hey, lass die anderen doch auch mitspielen, ne? Um ja einfach diese, ja, da nicht unfair zu sein, was auch immer. Und das war die einzige Möglichkeit. Ja, und ansonsten habe ich halt auch die Kinder ziemlich genervt. Wie gesagt, was ich meinte, entweder mit Knicke oder mit Regeln, wie man zum Beispiel mit Messer und Gabel isst, ne? Also ich habe ja auch, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung als Assistentin für Hotelmanagement gemacht. Und auch da, ich habe das geliebt, weil es gab da ganz konkrete Regeln, wie man den Tisch einzudecken hat. Also wie viel Platz beispielsweise jede Person an einer großen Tafel hat. Da hatten wir zum Beispiel dann das gelernt, wie man halt diesen Platz dann ausrechnet oder wie man halt eine Tafel da berechnet, wie viel Tischdecken man benötigt. Und dann ganz konkrete Regeln, welchen Abstand Messer und Gabel haben. Dann, wie man, wenn man beispielsweise ein Mehrgangmenü hat, ja, also zum Beispiel ein Fünfgangmenü, wie man dann halt auch die anderen Besteckteile hinlegt und welchen Abstände die Gläser haben müssen oder wie zum Beispiel das Dessertbesteck, wie das zu liegen hat und so weiter. Und natürlich dann halt auch die Serviette, was gibt es für Mundservietten, was gibt es für andere Arten von Servietten und dann überhaupt diese ganze Etikette, wie man sich halt auch am Tisch benimmt oder wie man dann halt auch als Kellner bzw. Kellnerin, es gibt halt eine Richtung, wo man den Teller einträgt, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon zu lange her, also den Teller auf den Tisch stellt und wo man dann aushebt. Ne? Also man hebt zum Beispiel von links aus. So, das waren alles so Regeln und ich habe es einfach geliebt, dass es da einfach so einen Kodex und dieses Regelwerk gibt, denn das macht es auch einfach ein bisschen schöner vom Ablauf. So, und wie gesagt, damals im Kindergarten fand ich das schon sehr schön und habe den Kindern beigebracht, wie man zum Beispiel die Gabel oder das Messer an der Gabel abstreicht und dass man nicht zum Beispiel mit dem Messer in die Zinken der Gabel geht und so weiter. Und dadurch, dass ich ja dann vielleicht diejenigen, die auch selber neurodivergente beziehungsweise speziell autistische Kinder zu Hause haben, werden das vielleicht kennen, dass wenn andere nicht diesen Regeln entsprechen oder diese verfolgen, dass wir da halt auch sehr schnell ein bisschen aufgebracht werden können, sage ich jetzt mal. Und da macht man sich, wie gesagt, nicht beliebt. So, und ich hatte ja, glaube ich, schon in der Folge zu Masken und so weiter kurz gesagt, ab dem Kindergartenalter lernen wir schon, uns anzupassen. Und natürlich diese ganze Kritik, der Ausschluss vielleicht vom Spiel oder halt natürlich auch in der Beobachtung von den anderen, wenn andere Kinder etwas falsch gemacht haben oder in Anführungsstrichen böse Kinder waren, davon habe ich halt gelernt. Und dann hat man als Stressreaktion, wie gesagt, diese Fawn-Reaktion, also dieses People-Pleasing, dass man sich an seine Umwelt und an alle anderen Menschen um einen rum anpasst. Ja, und wie gesagt, dieses Alien-Gefühl, das hat mich ja schon immer mein ganzes Leben lang begleitet. Ja, also egal in welchen sozialen Gruppen oder neuen sozialen Gefügen, ich habe immer versucht zu schauen, also wie komme ich mit anderen ins Gespräch, wie komme ich mit denen in Verbindung und so weiter. Und ich bin aber immer und immer wieder in verschiedenen, auch Freundeskreisen oder Freundesgruppen und so weiter. Ich habe mich da nie so richtig zugehörig gefühlt oder so, dass ich ein wirklich anerkannter und beliebter Teil der Gruppe bin. So, ich war halt mit dabei, ne? Das war eher so dieses Gefühl, naja, die ist halt Freundin von XYZ, also sei es, ist egal, ob es jetzt männlich oder weiblich war, die ist halt mit da. So, die müssen wir jetzt halt mitziehen, die müssen wir halt ertragen und so. Und da sehe ich halt auch wieder so diesen Unterschied zwischen, ne, in Anführungsstrichen, weiblichen und männlichen Autismus. Wir werden ja auch als Mädchen mehr darauf geeicht und erzogen, dass wir mehr nach anderen Menschen gucken und da halt einfach vielleicht auch aus traumatischen Erfahrungen uns mehr auf andere einschießen, beziehungsweise da relativ schnell und gut lernen, Mimik und Gestik und Körpersprache und Stimmlage und so weiter zu erkennen und zu interpretieren. Und das ist halt, ja, echt krass, weil das Ding ist ja auch bei vielen autistischen Frauen ist es so, dass sie sagen so, nee, also ne, Autismus kann ja gar nicht sein. Ich bin ja total sensibel, ne? Und da haben wir wieder dieses, ich bin hochsensibel. Ich kann zwar meine Gefühle nicht erkennen und weiß ich nicht, wenn irgendwie was passiert, dann muss ich die vielleicht erstmal analysieren und ich kann die gar nicht so richtig fühlen. Und dann gibt es noch zig andere Punkte, wo ich mir denke, so, ja, that's the autism, Schatz. Aber dazu auch, glaube ich, in einer anderen Folge noch mal mehr, weil es ist ja auch schwierig zu sagen so, ey, pass auf, das ist keine Hochsensibilität, du bist einfach freaking autistisch, so wie ich. So durch unsere Gesellschaft, dadurch, dass Autismus so stigmatisiert ist, bildet sich da eher so eine Barrikade bei diesen Menschen und ich möchte denen ja meistens, oder ich möchte denen ja eigentlich nur helfen, dass ich sage, ey, dein ganzes Erleben, das ist nicht nur Hochsensibilität und das gehört auch gar nicht zur Hochsensibilität. Das wurde in diesem Konzept gar nicht so beschrieben. Weißt du, was deine komplette Lebensrealität erklärt? Autismus. Autismus bei Frauen. Aber ja, deswegen mache ich ja die Aufklärungsarbeit, dass ich sage, ey, ich gehe jetzt nicht in irgendwelche Kommentarspalten, ich gehe jetzt nicht, oder sag mal so, selten auf irgendwelche Accounts von Content-Creatorinnen, die dann über ihr Erleben sprechen und dann sage ich so, ja, nee, das ist Autismus oder ADHS oder ADHS, weil ich habe da auch so meine Erfahrung gemacht, ob das ankommt, ja, und positiv aufgenommen wird oder meistens eher nicht. Da fällt mir auch ein weiteres Beispiel oder Thema zu diesem Ding ein. Okay, wie fühlt sich das überhaupt im Alltag an? Ich hatte ja schon gesagt, dass sich das ganz oft anfühlt wie so eine gläserne Scheibe. Aber was auch noch so eine Erfahrung oder so eine Situation ist, wenn wir als neurodivergenter Mensch, also mit ADHS, Autismus und oder Hochbegabung, dann ja auch dieses stark sensible Nervensystem haben, ja, dann sind wir einfach sehr, sehr schnell erschöpft. Wir sind generell durch unsere Umwelt, durch den Alltag erschöpft, dann durch Masking und so weiter. Und dann ziehen wir uns natürlich öfter zurück. Das ist aber blöd, wenn man, sage ich jetzt mal so, schon in einer sozialen Gruppe einen relativ wackeligen Stand hat und da versucht halt irgendwie mehr Akzeptanz in der Gruppe zu bekommen. Also möchte man ja ganz viel Zeit mit der Gruppe verbringen, um dann akzeptiert zu werden. So, aber wenn wir erschöpft sind, dann würden wir ja lieber gerne zu Hause bleiben und uns ausruhen und unsere Ruhe haben. Und besonders bei ADHS ist es ja so, wenn dann halt noch dieser ADHS-Teil kickt, ne, wo ich sage, ich liebe es ja auch, mit Menschen zusammen zu sein, mit denen zu reden, mich auszutauschen, mit denen einfach eine lustige Zeit zu haben. Aber der Autismusanteil sagt so, ja, das ist mir alles zu viel, ich bin komplett schon überlastet, sei es jetzt sensorisch oder durch den Menschenkontakt und so weiter, dann versucht man das zu kompensieren. So, und was ist dann so ein Ding, was ja auch sehr, sehr weit verbreitet ist bei autistischen Menschen, dass wir uns mit beispielsweise Alkohol oder halt auch anderen Drogen da regulieren. So, ganz oft ist es halt, dass man schon ab dem, naja, heutzutage dann Teenageralter oder jungen Erwachsenenalter zu Alkohol greift, um da entweder die Reize so ein bisschen ja zu dämpfen, sage ich jetzt mal. Also ich weiß das selber noch. Ich bin dann auch schon so dann im Teenageralter, wo es dann angefangen hat mit Alkohol, dass man angefangen hat Alkohol zu trinken. Ich war da auch immer voll mit dabei, weil ich mir dachte so, oh ja, okay, cool. Jetzt spüre ich zum Beispiel gar nicht mehr so die Angst, ne? Also es drückt einmal so ein bisschen die Angststörung runter. Ich habe nicht mehr so eine Angst, irgendwie was falsch zu machen. Vielleicht war es auch so ein bisschen, dass ich dann abgelenkt wurde, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, die schiefen Blicke oder das genervte Seufzen oder so, wenn ich irgendwie was gesagt habe. Ja, also es war alles irgendwie dann locker flockig. Und ja, Alkohol nehmen halt sehr, sehr viele autistische Frauen um die sensorischen Reize zu dämpfen und aber halt auch die Angststörung und diese, wie soll ich sagen, Analyse, die man ja eigentlich die ganze Zeit fährt, weil man beobachtet sich selbst sehr stark, also wie stehe ich, wie spreche ich, wie gucke ich, wie gucken die anderen, wie sprechen die anderen, wie ist die Tonlage und oder wie gesagt Mimik, Gestik und so weiter. Und mit Alkohol ist eigentlich einfach alles so ein bisschen locker flockig, ein bisschen entspannter. Und das kennen natürlich auch neurotypische Menschen, ne? Überraschung. Alkohol ist ein soziales Schmiermittel. Aber für uns ist es wirklich halt so überlebenswichtig, ne? Und da ist dann halt auch so die Krux bei ADHS, weil wenn man dann halt noch zusätzlich diese Impulsivität von ADHS hat, dass man das halt auch sehr, sehr schnell übertreibt, richtig blöd, ne? Weil da habe ich auch so einen Unterschied gemerkt. Es kommt ja auch darauf an, inwieweit ist bei ADHS, wie ist was gelagert? Also ist man eher auf dem ADHS-Spektrum und dann zu Teilen Autismus-Spektrum. Also ich sage jetzt mal wie bei mir, ich würde sagen, ich bin so 60-40, also 60% ADHS, 40% Autismus. Bei manchen ist das aber vielleicht umgedreht, ne? Oder vielleicht halt 70-30 oder so, dass der Autismus überwiegt. Und dann ist das denen auch komplett fein, wenn die gar nicht so viele soziale Kontakte haben oder sich dann zurückziehen und ja einfach nicht mit Menschen da groß interagieren. Aber der ADHS-Anteil, der ja, ne, vom NAMI-Prinzip, der diesen Menschenfokus hat, der mit Menschen interagieren will, kann es ja auch wieder sein, wenn man sich zurückzieht, dass es für den ADHS-Anteil schwierig wird. Und deswegen ist es halt einfach so unglaublich anstrengend, den ADHS- und Autismus-Anteil auszubalancieren. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, war FOMO, also dieses Fear of Missing Out. Weil wenn man, je nachdem, beispielsweise dem Autismus-Anteil dann Vorrang gewährt und sagt, alles klar, ich bin komplett erschöpft, ich möchte hier meine Alleinzeit, ich ziehe mich zurück, ich bin zu Hause, dann hat man ja trotzdem diese Angst, dass man irgendwas verpasst, beziehungsweise auch diese Chance verpasst, mehr mit den Mitgliedern der sozialen Gruppe zu bonden. Denn man weiß ganz genau, je mehr Leute miteinander etwas machen und Erfahrungen teilen, beziehungsweise ja, halt so diese Experience machen, desto verbundener sind sie. Und wenn man dann natürlich sagt, so nee, ich bin nicht mit dabei, dann, und das habe ich halt damals auch schon gemerkt und festgestellt und mitbekommen, dann wird man irgendwann halt auch nicht mehr gefragt, kommst du da und dahin mit? Oder dann heißt es so, ja, Kathi sagt eh wieder ab, weil sie müde ist oder weil sie keinen Bock hat oder irgendwie sowas. Na, also es wurde mir zum Beispiel damals auch von meinem damaligen Freund dann irgendwie so vorgeworfen, ich war ja vom Maskieren dann damals, ich glaube, nach meinem Abitur, also dann schon in der Ausbildung, war ich einfach schon komplett fertig, weil ich bin immer gependelt auch zur Schule nach Leipzig. Also das waren auch ungefähr eine Stunde, Stunde 15 oder so. Und tagtäglich, also von Montag bis Freitag, über 2 Stunden zur Schule fahren, dann noch in der Schule maskieren, dann noch etwas lernen, ne? Also zum Glück war es ja, ich würde jetzt nicht sagen Special Interest, aber alles, was jetzt so mit Hotellerie und so weiter zu tun hatte, das hat mir schon extrem viel Spaß gemacht. Und da witzigerweise hatte ich auch gar nicht so viele Probleme in Mathematik und Unternehmensführung und so weiter und Rechnungswesen, weil mir das, wie gesagt, Spaß gemacht hat. Und es hat mir Spaß gemacht, einen Schankverlust zu berechnen oder so. Und das konnte ich. Oder Bilanzen zu erstellen. Aber ansonsten habe ich halt eine Dyskalkulie. Und dann sind mir Zahlen schwer. Und auch Mathe ist mir schwer. Und ich kann das halt nicht verstehen. Ich bin halt nicht das Mathe-Genie autistisch, sondern eher dieses Psychologie- und intrapersonelle Intelligenz autistisch, wenn man das so benennen kann. Aber ja, also ich war da einfach komplett fertig von der Woche und wenn dann am Wochenende mein Freund, der war damals beim Bund, wiederkam und wir dann halt auch so diesen Ablauf hatten, okay, wir gehen irgendwie freitagabends aus, vielleicht auch Samstagabend und dann Sonntag geht's sozusagen zu meinen Schwiegereltern in Spee irgendwie zum Mittagessen oder zum Kaffee trinken und da dachte ich mir so, ich habe keine Kraft dafür und ich hatte dann auch immer vielleicht auch so ein bisschen so psychosomatisch schon
Probleme bekommen, also einfach Magenprobleme, und ich hatte dann halt immer Bauchschmerzen. Und dann habe ich gesagt, so ja, ich kann nicht mitkommen, weil ich extreme Schmerzen habe und ich möchte halt lieber liegen bleiben. Und auch das wurde ja dann irgendwann, wenn es ja immer und immer wieder kam, natürlich sucht da jeder Mensch irgendwie nach einer Begründung. Ne? Und dann wird dir sowas vorgeworfen von wegen, ja, du möchtest ja gar nicht meine Eltern mit besuchen und hast du irgendwas gegen uns oder. Und ich hatte ja gar keine Worte, mein Erleben zu beschreiben oder was überhaupt mit mir los war. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Überleitung zur nächsten Folge, denn darin soll es dann um die Worte gehen, weil das ist genau der Punkt. Wenn wir als neurodivergenter Mensch erstmal das Vokabular bekommen, unser Erleben zu beschreiben, dann können wir uns, wie gesagt, besser erklären und dann können wir auch eine Basis schaffen, um zu schauen, alles klar, wir funktionieren einfach anders, wir haben ein divergierendes Betriebssystem, ne, es gibt halt neuronormative Menschen und dann gibt es die Neurodivergenten, ne, also mit einer angeborenen Neurodivergenz wie ADHS, Autismus, Hochsensibilität oder Hochbegabung. Und dann können wir schauen, was haben wir denn für Bedürfnisse oder wie kann ich mich denn erklären, dass ich sage, ey, ich bin jetzt einfach von der Woche Masking, beispielsweise im Job, bin ich einfach komplett platt. Oder von der Woche Vollzeitjob inklusive Pendeln von einer Stunde oder zwei tagtäglich und diesen ganzen Reizen in der Bahn, diesen ganzen Menschen um mich rum. Ne? Und da will ich nochmal einen kurzen Sprung zur Hochsensibilität machen, weil ganz viele Menschen sagen so, ja, und ich spüre die Energie in dem Raum und Menschen erschöpfen mich und so weiter. Nee, das ist halt einfach der Autismus. Das ist das autistische Nervensystem, was einfach nicht so gut mit anderen Menschen umgehen kann, beziehungsweise einer großen Masse an Menschen. Denn es gibt ja halt auch in vielen Beschreibungen, auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal genannt hatte, dieses große, dicke Buch, Die geniale Störung. Da wird ja beschrieben, dass es ja schon immer autistische Menschen gab. Die wurden dann aber halt früher als Eremiten und Einsiedler und Einzelgänger und so weiter beschrieben. Da wurde gesagt, ja, die sind halt irgendwie komisch oder exzentrisch, ne, haben dann aber richtig, richtig krasse Sachen erfunden. Ne? Es wird ja auch gesagt, dass zum Beispiel Nikola Tesla war höchstwahrscheinlich Autist. Marie Curie war Autistin. Höchstwahrscheinlich Albert Einstein war Autist. Ja, da heißt es ja auch, dass er erst mit 4 Jahren angefangen hat zu sprechen. Was perfekt auf Autismus passt. Nur damals gab es ja diese Diagnose noch nicht. Ne, die Autismusdiagnose ist ja noch sehr, sehr jung. Und wenn wir uns das halt mal betrachten, dass unsere komplette Medizin und Psychiatrie und so weiter auf Männern fußt, ja, und auf Männern basiert, wie sich irgendwas zeigt an männlichen Verhalten oder an der männlichen Physiologie und so weiter, dass Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang Frauen einfach nicht beachtet und betrachtet wurden, wie sich das bei ihnen zeigt, ist ja ganz klar, dass Tausende oder Zehntausende, Hunderttausende Frauen, die auch autistisch sind oder ADHS neurodivergent, dass die komplett untergehen. Ja, wie gesagt, also, wir brauchen die entsprechenden Worte, um unsere Lebenserfahrung und Lebensrealität einfach auch sichtbar zu machen. Und darum soll es auch in der nächsten Folge gehen, denn Folge 13 geht nämlich dann darum, ich wusste nicht, wer oder was ich bin, bis ich die richtigen Worte hatte. Hier eine kleine Empfehlung meinerseits schon zu der Neurodivergenz von ADHS. Ich habe nämlich das Workbook ADHS im Alltag von A bis Z vor ein paar Wochen rausgebracht und da gibt es 67 Alltagsphänomene mit ADHS-Neurodivergenz und das wird dir ein perfekter Leitfaden sein für den Einstieg, um erstmal ja, die Worte zu finden für dein inneres Erleben. Es wird dir auf jeden Fall richtig viele geile Aha-Momente bringen und den Link zu dem Workbook werde ich dir in den Shownotes mit verlinken und ansonsten findest du das in meinem Ablefy Shop bei Guardian of Mind. Also bis zum nächsten Mal. Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet. Du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kathi.